So, einen guten Morgen. Was hat der Laozi gesagt, als er das Schriftstück dem Grenzer gab, der mit voller Sorgen eine Furcht gesehen hat? Auch er war ein Sucher. Man kann so ein Buch hier, das, früher habe ich das schon mal, ich glaube, der Christoph war damals von sich hin, da weiß ich nicht genau, kann man nicht so lesen, so einfach so wie ein Roman, nicht? Sondern wenn man es liest, geht es darum, dass man Einzelnes liest und es geht darum, dass man sich davon betroffen fühlt, beziehungsweise ja, bestätigt, was selten noch vorkommt, dass es einen wirklich angeht, ja. Und ich wage jetzt also zwei dieser Sprüche, längeren Sprüche, hier mal vorzulesen und vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen. Ja. Wenn jeder weiß, das Schöne ist schön, schon ist das Hässliche da. Wenn jeder weiß, das Gute ist gut, schon ist das Böse da. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht bedingen einander, lang und kurz vermessen einander, hoch und tief entstreben einander, Ton und Stimme sich fügen einander, vorher und nachher folgen einander. Darum der Weise. Er beharrt im Tun des Nichtstuns und lebt die wortlose Lehre. Die abertausend Wesen treten hervor, und er weicht nicht davon zurück. Er erzeugt und besitzt nicht. Er wirkt und hängt nicht daran. Ist das Werk getan, verweilt er nicht dabei. Eben, nur weil er nicht verweilt, ist nichts, das ihm entgeht. Noch ein zweites. Da lese ich aber nur erstmal die ersten zwei Zeilen vor. Wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Also, Klappe dicht. Wir hatten gestern rezitiert, könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg, könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Was ohne Namen ist Anfang von Himmel und Erde. Deshalb heißt es, wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Weisheit steht im Hintergrund der Wissenschaft. In der Wissenschaft wird geredet. Ich sehe die Uhr und die Uhr ist 9:30. Das Organisations-Ich, das ich habe, passt auf, dass die Uhr stimmt. Und alles wird von außen betrachtet. Der Lehrer betrachtet den Schüler von außen, ob er die Mathematikaufgabe gemacht hat. Wenn er es nicht geschafft hat, hat er eine 5. Das ist hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Er kann es einfach nicht. Ne? Das ist das eine. Aber die Weisheit steht dahinter und die ist wortlos. Und die Schwierigkeit ist, dass man es trotzdem sagen muss. Und deshalb haben die Religionen die verschiedenen Sprachen erfunden. Bloß, wenn sich nicht wissen, sondern nur lesen, dann wissen sie noch nicht. Die Menschen. Aber sie glauben zu wissen und deshalb hauen sie sich gegenseitig in den Schädel ein, weil der eine Recht hat und der andere nicht Recht hat. Das ist unser Problem. Und zwar uns auch bei uns. Nicht, dass man nicht sprechen kann. Mit dem ganzen Wesen sprechen, mit dem Körper sprechen, das ist ein Koan. Wenn ein Koan eine Antwort gibt, dann erzählt mir ein Märchen, dann sage ich, hör mal du, das hat meine Großmutter früher auch gemacht, wenn sie erzählt, muss ein Atem folgen und ich weiß nicht was alles. Die hat mir auch was von Einzelmännchen und sowas erzählt, sondern sprich mit dem Körper, was ist da? Nur mit dem Körper. Mit dem Körper, der mit der vom Atem durchschwingt wird natürlich. Nicht? Ich kann mich erinnern an einen meiner Brüder, der ist jetzt auch schon 70. Wenn man 60 Jahre zurückdenken, da war er damals, ja, in der Jugend hat er interessante Wendungen gemacht, Das hat unseren Eltern überhaupt nicht gefasst. Er war richtiger Kommunist geworden. Und zwar ein DDR-Kommunist, ein KPD-Mann. Und vorher aber war er ganz fromm. War Messdiener. In Längerich, in der Kirche. In der Jugendarbeit hat er mitgemacht und so. Und da habe ich mal gefragt, was ist der eigentliche Grund, dass du da abgehauen bist? Dann sagte er, ja, kann ich dir erzählen. Das war die Sternstunde für ihn. Nämlich, da war ein Jugendgottesdienst und man weiß, wie alles so schön gemacht, nicht? Moderne Gesänge und so weiter und so fort, Kerzen und Blumen und so weiter, Tanz, wenn es noch ankommt und eine schöne Predigt. Und da sagt er zu dem Kaplan, der jung war und er war auch jung und mein Bruder hatte eine grobe Sprechweise, etwas wie ich auch, da sagt er zu dem Kaplan, du, die Predigt war scheiße. Ja, die Predigt war scheiße. Ja, aber hör mal, wir haben da alles vorbereitet. Ja, wir haben doch den Predigtext besprochen, was ich besprochen will. Haben die echt ein Vorgespräch gemacht? Ja, ja, sagt der Kaplan ganz versagt. Habe ich nicht über die Freude geredet? Das sagt mein Bruder, ja, aber du hast dich nicht gefreut. Das war's. Er hat von was geredet, was nicht die Situation von dem Betreffenden ist. Dann hätte er lieber schweigen sollen. Aber wer sich wirklich freut, der braucht man nicht mal sagen, dass er sich freut. Dann weiß man es nicht. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ach, geht's mir heute gut, geht's mir heute gut. Völliger Quatsch. Wenn es einem gut geht, braucht man es nicht sagen. Jemand merkt es. Jeder merkt das von vornherein, wenn er reinkommt, die Tür, dann merkt man schon, ob es einem gut geht oder nicht gut geht. Nicht? Und gerade auch hier bei der sogenannten tiefen Wirklichkeit, man sagt manchmal letzte Wirklichkeit, manche sagen erste Wirklichkeit, man sagt überhaupt Wirklichkeit. Wirklichkeit kommt von dem Wort wirken. Was wirkt? Was wirkt in meinem Körper, in meinem Geist, in meinem Atem, was wirkt da? Wir hatten früher mal vor eine längere Zeit mal einen Russen bei uns, einen jungen Russen. Der ist nicht mehr bei uns, weil er in Köln studieren musste und nicht mehr so oft nach Essen kam. Der sagte, wirke in Deutschen heißt Wirklichkeit, das kommt von wirken, was wirkt. Wenn ich über Freude rede und die wirkt nicht, dann habe ich sie nicht gesagt. Da habe ich sie falsch, habe ich nur Worte benutzt. Und der sagte, ich kenne mich da nicht aus, aber er sagte, im Russischen ist es genauso. Das Wort wirken hängt auch, das Wort Wirklichkeit hängt auch mit Wirken zusammen. Das wissen die alten Sprachen, dass es darauf ankommt, dass was wirkt. Und das heißt, wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Und trotzdem müssen wir uns raten lassen und dürfen uns wieder dem anderen Text zuwenden. Nämlich, es geht ja nicht darum, dass wir wie ein stummer Ochse hier sitzen. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich, störe mich nicht, ich meditiere. Früher hatte ich einen Herrn erlebt, ganz früher, der hatte eine junge Familie und wenn Vater meditierte, hat er extra an sein Arbeitszimmer ein Schild gehängt, Meditation, damit die Kinder ihn nicht stören. Zugegeben, es ist nicht so ganz einfach. Ne? Ich sitze im Arbeitszimmer, damals war das früher so, Annemarie kocht in der Küche und sie vergisst die Tür zuzumachen. Das Klappern geht mir auf die Nerven. Aber das war nicht Annemaries Schuld, sondern weil ich noch nicht zur Ruhe gekommen war, konnte ich das nicht hinkriegen. Oder die Kinder, die Kleinen, tobten, Vater machte, ich hatte mir ausgebedungen, Sonntagvormittag Zen zu machen dürfen. Ja, aber die Kinder toben durch das Haus und reine Freude, oh Gott, und zanken, oh Gott, der eine Kräte, dann holt ihn in seinen Samuel her und sagt, kleine Linke, komm, setz dich zu mir. Und da war ein Räucherstäbchen und der spielte mit dem Räucherstäbchen und hatten wir Ruhe. Und nachher, weil ich selbst noch in Rage war und Geräusche als Störung fand, habe ich es anders gemacht. Ich habe sonntagsvormittags im Keller gesessen. Zwischen den Kartoffeln, Kohlen gab es nicht mehr.
Aber die Kartoffelkiste gab es.
Die Kartoffelkiste hatten wir noch da und alle Klamotten, die da rum, alte Koffer und so weiter und so fort, sieht ja heute noch ziemlich durcheinander aus. Nein, ist geordnet, aber für den fremden Auge durcheinander. Ja, und dann habe ich da gesessen und dann war es so schön. Im Sonnenschein ging das Dorf so hin und her. Ist das nicht wunderschön? Ja. Und dann auch, man merkt es so langsam, wenn ich richtig meditiere, stört mich gar nichts. Es sei denn, ich mache Unterscheidungen. Zugegeben, wir versuchen das hier so günstig wie möglich zu machen, denn nicht jeder kann sagen, wenn er hier sitzt, es stört ihn gar nichts. Also machen wir alles Mögliche, was geht, im Session, dass nicht gestört wird. Nicht? Dass die Stille auch außen hängt, sodass wir davon eingeladen werden. Aber hier heißt es, wir haben Gegensätze. Ich weiß, das Schöne ist schön, das Hässliche ist da. Wenn jeder weiß, das Schöne ist schön, schon ist das Hässliche da. Wenn jeder weiß, das Gute ist gut, schon ist das Böse da. Sein und Nichtsein erzeugen einander und so weiter und so fort und so fort. Vorher und nachher folgen einander. Das ist richtig, dass das zusammengeht. Und wir reißen die Wirklichkeit auseinander in schön und hässlich. Nach dem Motto, ach, scheint heute die Sonne schön. Ich fühle mich so richtig wohl. Regen hätten wir eigentlich nötiger. Bloß das würde uns dann wieder beim Kind hinstören. Also man ist immer am Wechseln. Schön und hässlich. Und das geht nicht nur bei uns im Session so oder so, sondern im ganzen Leben. Da kriegen wir dann hin, was habe ich da noch so einen Text gehabt? Ja, richtig. Irgendwann lernen wir, eine Sache ist da. Es riecht schön. Nee, es stinkt hässlich. Das stinkende Hässliche ist genauso schön, wie das schöne Hässliche ist. Das ist bloß eine Unterscheidung in unserem Kopf. Und da meine Geruchssinne nicht genau reagieren, habe ich immer ein interessantes Erlebnis gehabt, wenn wir früher vom Land ins Ruhrgebiet fuhren mit den Kindern. Oh, es riechen die Blumen so schön. Da sagst du, Annemarie, das sind die Abgase von den Schornsteinen. Ja, das Hässliche ist schön, das Schöne ist hässlich. Und es geht jetzt darum, nicht zu sagen, ach, wie schön. Da habe ich unterschieden, schön und hässlich. Wenn ich so sage, wenn jemand Blumen mitbringt, nicht so, ach, wie sind die schön, also wirklich, hast du gut gemacht, hast du Geld für ausgegeben, ne? Ja, ja, wunderschön. Dann nimmt man die Hände und dann guckt man die ganze Zeit nicht mehr an. Dann hat man sie nicht erlebt. Ja? Sondern, dass man schweigt, wer weiß, redet nicht. Und wer redet, weiß nicht. Wenn jemand die Blumen anschaut und irgendwann sagt, wirklich schön, dann hat er sie gesehen. Denn normalerweise haben wir die Sachen gar nicht gesehen und sagen, es ist schön. Das ist auch schwierig, zum Beispiel bei Spaziergängen. Einerseits ist es gut, wenn man mit mehreren spazieren geht. Ich glaube, jetzt alte Leute treffen sich immer und machen Spaziergänge. Wie heißt das nicht so? Ist auch ganz gut, wegen der Kommunikation, weil die sonst einsam sind. Nicht? Wir werden uns ja bald anschließen. Das ist nicht so schlimm. Und dann quatschen die schön und so weiter. Das ist gut, aber sie sehen die Natur nicht. Das ist das Problem. Auch im Zen haben wir es mal erlebt, in Mömmelshof. Da wollten wir ein Zentrum bauen und da haben wir so gearbeitet und dann war ein freier Nachmittag. Da sind wir da irgendwo hingegangen, an einen schönen Ort, Thüringer Wald, sehr schön. Und wir haben geredet und geredet und geredet und hinterher haben wir gesagt, wir waren total kaputt vom Reden, vom Wandern, vom Kaffee trinken, alle. Und dann habe ich dann, ich hatte die Verantwortung, die Erstverantwortung, nicht alleine, da habe ich gesagt, wir machen es mal so. Nächsten Nachmittag gehen wir durch den Wald, ohne ein Wort zu sagen, die ganze Gruppe. Ungefähr eine Stunde. Und wenn wir zurückkommen, trinken wir gemütlich Kaffee. Und dann haben die alle gesagt, oh, das war wunderschön. Denn eins nach dem anderen, erst das Sehen und später die Kommunikation. Aber wenn heute einer alleine spazieren geht, ist er auch nicht allein, der hat dann so ein fürchterliches Handy mit und die gehen alle so. Ja, oder gleich knipsen, gleich knipsen, gleich knipsen. Wenn ich bloß etwas knipse, dann habe ich es eingepackt in meinen Apparat, aber ich habe es dann doch nicht gesehen. Ja, und deshalb schön und hässlich, hässlich und schön. Wenn wir diesen Gegensatz verlieren, dann sind wir sehr weit. Denke weder gut noch schlecht, das ist das Nächste oder dasselbe. Es ist genau dasselbe. Ja, wir kennen die Geschichte von dem fünften Patriarchen. Als er Insignien bekommen hatte, dass er das Zen weitergeben kann, da sind die anderen Mönche ihm gefolgt und einer, das war ein ganz grober Mio, oder ehemaliger Soldat, der wollte ihm die Insignien wegnehmen. Ja, was machen? Und dann hat er gesagt, der fünfte Patriarch, Huineng, nimm sie, da liegen sie auf dem Stein, nimm sie. Dann ging dieser Mönch hin, wollte ihn nehmen. Die waren fest, die gingen nicht. Und zwar ist er psychologisch erklärbar, wenn einer so eine Hemmung hat, dann geht's nicht. Er will, aber es geht nicht, nicht. Und dann nochmal ging der Mönch auf. Das war's ja gar nicht, was ich suchte. Ich wollte eigentlich was anderes. Nicht nur den Klimbim einer Grobe, Robe oder ich weiß nicht was. Ja? Und dann sagt er dann Huineng zu ihm, denke weder gut noch schlecht. Nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht. Was ist dein wahres Antlitz in eben diesem Augenblick? Ein wahres Antlitz in diesem eben diesem Augenblick, dass ich erst einen Menschen, wenn er kommt, sehe und dann mit ihm spreche, aber wirklich sehe, von Herz zu Herz und nicht von Reden und Quasseln. Reden und Quasseln kommt dazu. Am freien Nachmittag werden wir das auch machen. Morgen Nachmittag, wer will, dann trinken wir gemeinsam Kaffee. Ja, dann können wir reden. Aber das wird dann, wir merken es dann schon, haben wir auch sonst gemerkt, ein anderes Reden als sonst ist nicht so oberflächlich. Ist so, es schwimmt etwas mit. Ja? Und die Gefahr bei der Meditation ist vor allem für Anfänger, das kann sich Jahre hinziehen bei mir, dass man nur Ruhe wollte, keine Menschen, kein Nichts, ganz sein, nur Ruhe, nur sitzen, das ist es nicht. Sondern Sesshin heißt, das Herz aller berühren, wir üben zusammen und nicht einer gegen den anderen, ich bin besser als der andere. Ich weiß, früher war es so, ich gehörte leider auch dazu, ich war ja mal jung und da war ich flott. Wenn also die Meditation zu Ende war, ein Bein, anderer Bein, schank, der Peter stand oben. Und dann war es auf einen Wettkampf sozusagen von den Leuten. Wer steht als Erster oben? Völliger Quatsch. Man hat sich gegenüber den anderen unterschieden. Nicht? Und deshalb haben wir eingeführt, wir stehen gemeinsam auf und nicht von einem, der andere ist schon besser als ich, der andere kann es besser als ich oder sowas Ähnliches oder so. Nicht? Und wenn man sich so absetzt, das ist nicht gut. Ich war mal so beim Nagaya, habe ich mal fragen lassen, ob ich abends noch länger sitzen darf. Am nächsten Session polterte er, will einer länger sitzen, Zen-Meister werden, Unverschämtheit. Junge, du, ich wäre beinahe unter dich verschwunden, vollstrecken. Kannst du vollstrecken. Ja? Das heißt, mit allen zusammen machen, nicht unterscheiden. Ich und du und ich und so. Ja? Das heißt, was ist in diesem Augenblick das Wichtige? In diesem Augenblick ist das Wichtige, dass wir zusammen essen, zusammen machen, zusammen. Der wird ja überall gemacht, aufmerksam gegessen, wie man so schön sagt. Beim Nagaya war es noch so, wir fangen gemeinsam an, wie eine Person. Und bei ihm war es eine große Kunst, aufzuhören, wie eine Person. Auf einmal waren alle zufällig fertig. Das machen wir hier nicht, das ist zu anstrengend für viele von uns. Ich will mich da nicht ausnehmen. Da heißt es hier nämlich, der Weise, er beharrt im Tun des Nichttuns und lebt die wortlose Leere. Die abertausend Wesen treten hervor und er weicht nicht davon zurück. Er erzeugt und besitzt nicht, er wirkt und hängt nicht daran. Ist das wertvoll getan, verweilt er nicht dabei. Eben weil er nicht dabei verweilt, ist nichts, das ihm entgeht. Das heißt, es geht darum, dass wir tun und nicht tun miteinander verbinden. Zum Beispiel im Session kann man es ja gut erleben, jedenfalls habe ich das auch erlebt. Wenn man Anfänger ist, dann setzt man sich hin und sagt, Da müssen einige, die zum Beispiel die arme Gabi, dauernd arbeiten, damit wir sitzen können. Die wissen nicht, dass die Arbeit von der Gabi Meditation ist. Soshi nennt sich der Possen. Das heißt der Versorger. Das geht dann nicht um Tee, sondern um dieses und jenes und jenes und jenes. Ich durfte auch mal Soshi sein. In einem Doppelsession. Erst 4 Tage, einen Tag frei, dann noch ein Session. Guck mal, 2 hintereinander buchen. Ich habe gleich 2 hintereinander gebucht. Da wurde ich Soshi. Ich kam gestresst von der Schule. Diejenigen, die Lehrer sind, wenigstens, die anderen glauben es nicht. Die letzte Zeit ist dann immer vor den Ferien und so. Sehr, sehr schwer. Sehr viel Organisation. Hektik und so weiter. Und dann sagten ja alle, na, du hast es gut, du gehst in die Meditation und ruhst dich aus. Ich sage, wahrscheinlich erlebe ich die nächsten Tage die Hölle. Und so war es. Die 4 Tage waren schrecklich. Dies muss noch gemacht werden, das muss noch werden, das muss noch. Und alles muss noch mal pünktlich zur Meditation sein. Und dann noch dies und dann stolperst du, dann vergisst du was. Oh Gott, ich sage zu Roshi, du, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, nimm einen anderen. Das geht nicht, das ist zu viel Arbeit. Ne? Ich weiß mal, eine von uns sagte mal, die Person, die nicht hier ist, ich wollte mich doch eigentlich erholen hier und ich muss doch hart arbeiten. Ne? Und mir ging das auch so. Ich war echt kaputt. Ja, und dann kam der sogenannte freie Tag und dann ging das weiter und dann hat die auch weiter den Posten. Und dann sagt die so am 2., 3. Tag, sag mal, du wolltest doch eigentlich den Posten aufgeben. Sag ich, nee, das geht ganz gut. Nämlich hier Tee einschenken, da Tee einschenken, da war ich dann nach 4 Tagen Qual sozusagen, wach geworden. Und dann ging das einschenken, 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 dekochen. Sitzen, aufstehen, dekochen. Das heißt mit anderen Worten, derjenige, der am meisten meditiert, für sogenannter Fortgeschrittener ist, ist derjenige, der toll arbeitet. Wahnsinnig. Und nicht derjenige, der sagt, ich gehe jetzt in himmlische Sphären, störe mich nicht, ich möchte Ruhe haben. Wer das möchte, der wird merken, dass da noch eine Unruhe ist, und zwar in der zu betreffenden Person selbst, wie wir das ja alles erleben. Nein, es geht darum, gerade im Zen, das Äußere und das andere zu Innere zu verbinden. Wer in traditionellen Zen-Kloster, zumindest war es früher so, Mönch wird, hat die erste Zeit nichts anderes zu tun, als die Klo zu putzen und andere Hausarbeiten zu machen. Die hat noch nie mal Zeit zur Meditation. Ja, einer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt mit dem Namen in der Roseburg, der Chungcho, nee, das bin ich, das ist Kishin, nee, auch nicht. Na, ist egal. Ein junger Mönch war der, der ist ein Mönch geworden, der war dann Koch geworden in der Küche, da wurde Zeit. Und dann kamen die neuen Kurse, alles neu, und dann kamen viele Leute und so. Der musste dann kochen. Der hat so lange gekocht, bis abends um 10 konnte er zum ersten Mal auf der Matte sitzen. Habe ich gesehen. Kishin, glaube ich, hieß er. Und er brach müde zusammen. Das ist ein halbes Jahr. Und jedes Jahr musste er nur kochen. Nur kochen. Nichts anderes. Dann durfte er endlich mal am Session teilnehmen. Und das heißt, er hat ja immer schon teilgenommen durch Kochen. Und dann hat die Roshi gesagt, so, jetzt kannst du sitzen. Nach dem Session dachte ich, was ist mit dir, du bist so schummerig. Ja, die Roshi hat gesagt, ich soll 3 Tage, 3 Nächte hintereinander sitzen. Also dann hat es ganz anders gemacht, eine andere Richtung. Ja, aber, ja. Und dann war da in Amerika eine, Kasha hieß sie, eine nette junge Dame, begabt im Zen auch. Und die musste nach ihrem Vater pflegen, deshalb konnte sie bei der Roshi nicht weitermachen. Die hat auch nur gekocht und kam kaum zum Sitzen. Aber zum Dokzan ist sie gegangen. Und hinterher sagt die Roshi, die löst die Kuan schneller und besser als die Jion. Jetzt heißt sie Jion Roshi, früher hieß sie Udaka. Das heißt, die arme Udaka. Aber die hat überhaupt gar nicht meditiert. Doch, die hat dauernd meditiert. Alles, was sie machte, sie war eine Harmonie, war auch wirklich eine Harmonie. Und sie konnte wunderbar singen, so schön, dass mir sogar Tränen gekommen sind. Und das passiert ja nur nicht jeden Tag. Ne? Das heißt, wir müssen das beides zusammenbringen. Hier heißt es, vorher und nachher folgen einander um einen Platz. Ne? Ja. Ja, einer vorher und nachher. Erst, was jetzt ist, wird jetzt gemacht. Was morgen gemacht wird, brauchen wir heute Gedanken nicht zu zerbrechen. Zumindest nicht zerbrechen. Ach, ich muss auch das tun. 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 Ja, ich bin total überfordert. Die anderen sagen, was hat die blöde Kuh, ne? Man braucht aber das eins nach dem anderen zu machen. Erst kommt eins. Wenn das fertig ist, dann kommt zwei. Wenn das fertig ist, kommt drei. Wenn aber eine wichtige Sache anliegt, und ich kann das jetzt nicht machen, dann bestimme ich den Zeitpunkt, wann ich es mache. Dienstagnachmittag um 16 Uhr. Nehme ich mir vor, eventuell schreibe ich es auf. Und dann fummel ich ja nicht noch weiter rum, sondern lasse es bis dahin liegen. Und das ist auch sehr gut, das heißt, im Nichttun, im Nichtstun. Das heißt, dass es von selbst geht. Das war ja das Geheimnis bei der Arbeit im Session. Nachher geht das von selbst. Zuerst sind wir gestresst bei der Arbeit, wenn wir arbeiten müssen. Und eine sogenannte Anfänger, also dann sollen erstmal wenig arbeiten, damit sie sitzen können. Und dann aber stellt sich heraus, der Stress sind wir selbst. Denn wenn es von selbst geht, dann ist die Arbeit richtig. Dafür brauchen wir das Sitzen. Ohne Sitzen geht es nicht. Also schöne Reden und so weiter, wie schlecht mir das geht und so weiter, das ist völliger Quatsch. Einfach sitzen. Geht es dir schlecht? Jeden Morgen sitzen. Oder eine andere Zeit am Tag. Aber nicht ja beim nächsten Session. Wenn ich die ganze Zeit nicht oder wenig gesessen habe und in den Session komme, dann kippe ich erstmal drei Tage total so. So kippen wir ja eh schon ein bisschen schwierig. Ein bisschen Kampf mit unserem Ich haben wir immer, auch wenn wir oft sitzen. Geht mir auch so. Nicht? Gestern Morgen bin ich zum ersten Mal richtig eingeschlafen. Noch einmal geschwund. Ja, was soll ich machen? Ich gehe in die Küche, hole ein paar Schluck Orangensaft, trinke die und dann Wasser hinterher, weil sonst krass. Am nächsten sitzen konnte ich wieder sitzen. Das heißt, nicht einfach sagen, ach, das geht nicht, das geht nicht. Nein, wenn man umgefallen ist, gibt es nur eine Möglichkeit, man steht wieder auf. Und nicht auf der Erde jammern und sagen, Mutti, helf mir. Oder wer auch immer. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man das im klaren Kopf kriegt. Aber man kriegt es nicht klar im Kopf, indem man das vornimmt, sondern indem man die Klarheit aus der Tiefe des Nichttuns hat. So wie die Künstler. Annemarie hat ja früher sehr viel gemalt. Jetzt kommt sie nicht mehr dazu. Es kommt ja auch in die Tage. Wenn sie malte, sagte sie, hatte ein Thema vor. Und dann mischte sie die Farben. Das waren Waldorffarben. Wie nennt man das? Naturfarben. Ne? Und dann kam von selbst auf mal die Bäume und so. Wie von selbst reinigte sich das. Bei mir war es so, ich hatte eine Zeit lang bei der Zoroische Zeit ganz gerne Verse gemacht. Das heißt, ich sage, ich wollte nicht, ich musste. Ich bin von Beruf nicht nur Rallye-Lehrer, Philosoph oder so, sondern war auch Mathelehrer. Und ich dann dichten, absolut nicht möglich. In der Wüste war Session. Ich war zum ersten Mal in der Wüste bei der Hochschule. Zwei Session hintereinander und dazwischen war ein Poetry-Kurs. Und dann noch, oh Schreck, auf Englisch. Und dann auch noch, wie heißen diese Verse im Japanischen, ist egal. Haiku. Haiku, oh Gott. Jeden Tag in Gruppen und so weiter und so fort. Ja. Und jeder fabrizierte jeden Tag ein Haiku. Und das wurde morgens feierlich vorgelesen und die Leute hatten ihre Freude dran. Bloß einer, der fabrizierte nicht. Das war der Peter. Immer nothing. Sechs Tage lang. Nichts. Absolut nichts. Das war vielleicht ein Kreuz. Man schämt sich dann auch noch, weil man eher das Problem. Ja, aber in gewisser Weise kommt dann die Ruhe, sag mal, noch ein Vers. Fräs nannte man das. Am letzten Tag habe ich Glück gehabt. Da habe ich ein Haiku gemacht, da haben alle gelacht. Und dann habe ich gesagt, meine Leistung von einer Woche war eine Zeile von drei Zeilen und alle haben gelacht. Das war die Arbeit von einer Woche. Im nächsten Jahr war ich mit Annemarie da. Und da haben wir wieder Poetry-Kurs gemacht. Und erstaunlicherweise, jeden Tag habe ich was gebracht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht gewesen, glaube ich. Ich glaube, der Gabi habe ich mal geschenkt, nicht? Ja, so einzeln, nicht? Nee, gar nicht mal so schlecht gewesen, ja, komischerweise. Und zwar war das so, dann kam dann der Alvaro, hieß er, der das machte. Das war so ein Dichter und ehemaliger Mönch. So, hat erst mal Gedichte vorgelesen Und dann hat er ein Thema gegeben. Er sagt, so, geht in die Wüste. In 20 Minuten kommt er zurück mit dem Gedicht. Du gehst dann in die Wüste. In 20 Minuten stehst du da ganz doof rum. Auf einmal kommt das von selbst. Alles, was ein Dichter macht, kommt von selbst. Das kann er nicht mit dem Kopf machen. Und wenn er mit dem Kopf dazwischen kommt, geht alles durcheinander. Das wird dann reiner Kitsch. Und insofern sind auch fruchtbar die Morgenstunden. Ich darf das immer am praktischen Beispiel, das ist besser, als wenn ich nur aus dem Buch lese. Nicht? In Weimar, ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Jahren in Weimar zu sein, in Goethes Gartenhaus. Nicht? Goethes Gartenhaus war zu, gebaut und da regnet es auch noch. Nicht? Ja, aber in seinem Wohnhaus, na, wir würden sagen, gut bürgerliches Wohnhaus für die damaligen Zeiten, der Fürst lebte anders. Ja? Der hatte neben seinem Schlafraum einen kleinen Diktierraum. Der musste dann sein Schreiber morgens um 6 Uhr da sein. Der morgens um 6 Uhr flossen bei ihm die Verse so, was das Zeug hält. Der ging, stand auf, ob er im Schlafanzug war oder nicht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle laberte da rum und der andere schreiben, 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 schreiben. Nur nachher hat er nachher ein bisschen verbessert. Nicht so als Nacharbeit. Und das ist auch tatsächlich so, ganz früh, deshalb sitzen wir auch früh, wir können jetzt wacher sein, weil wir heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden sind. Und zwischen 4 und 6 brechen wir vielleicht zusammen und dann frühstücken wir und dann sind wir frisch da, als wenn wir sagen, wir haben erst gemütlich gegessen und so weiter, gut geschlafen und so weiter. So sind wir eigentlich wach und dann kommen die Sachen mehr oder weniger von selbst. Und Nagaya sagte, nicht mit, wenn er schrieb, zum Beispiel im Kreis, nicht mit den Händen, nicht mit dem Armen. Nicht mit den Armen, mit dem, nein, nicht ja, mit dem Haar, nicht mit dem Haar, von hinten, von selbst, ich weiß nicht woher. Das heißt, es geht von selbst. Und wenn wir so sitzen, dann können wir uns so zeigen. Und deshalb ist das Kriterium, ob einer Zen macht oder nicht, bei traditionellen Zen-Leistern immer gewinnen, zeigt was. Zeigt was. Und bevor man was zeigen will, bricht man mehr oder weniger zusammen, weil nämlich alles Mögliche abbrechen muss. Es wird von Mönchen gesagt, dass sie beim Kuan Mu jeden Morgen, auch wenn kein Sätzchen ist, zum Doksan müssen. Der fragt dann jedes Mal, was ist Mu? Ja, was? Sitzt du da wie ein dummer Ochse? Ich weiß gar nicht, wovon du redest, nicht? Und am nächsten Mal wieder, was ist Mu? Wieder raus, wieder raus. Ein andermal hat er kaum betreten, schon Klingeling, wieder raus. Mu, Mu. Und dann ist der Mönch so unter dem ist passiert, so verzweifelt, dass er gar nicht mehr gehen will. Der will nicht ins Doktorat gehen, obwohl das Vorschrift ist. Was machen die anderen Menschen? Die schleppen den Kerl an und schleppen ihn in den Doktorraum, dass er da liegt. Erstmal ist es so, wir müssen alles ablegen. Nur wer ewig ohne Begehren, das ist wörtlich gemeint, wer ewig ohne Begehren, der kann frei sein, mit allen zusammenzuleben. Es gibt manche Leute in der Esoterik, die sagen immer, wenn ich erleuchtet bin, wenn es Klick macht, dann ist alles okay. Nichts. Wenn einer wirklich mal eine kleine Erfahrung hat, was schon mal passiert, und dann kommt erst hinterher noch der Rest, der nachgearbeitet werden muss. Wir rollen unser Leben zurück, wie bis in die embryonale Phase. Und wenn wir die erreicht haben, wie ein kleines Kind, dann können wir arbeiten. Der eine wird Minister, der andere wird Schuhputzer, der andere wird Computerfachmann, der andere wird, ist egal, was man macht, Tellerwäscher. Ganz gleich, was man macht. Das wird anders als vorher. Und dann es geht nicht darum, bin ich glücklich oder werde ich glücklich. Das war immer bei den Büchern von Dalai Lama so, der immer Glück, alle schreien nach Glück. Der Dalai Lama, der hat es mir darauf abgesehen, wie werden die anderen glücklich. Er hatte sich im Film, habe ich gesehen, der hat sich gar nicht um sein eigenes Glück gekümmert. Er war einfach, na, der normale Mensch würde sagen, gut drauf. Ja, das ist wahnsinnig frei, frei, mit Geduld frei. Und das geht jetzt nicht nur darum, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen gut und schlecht, also und so, sondern so, wie wir es jetzt gesagt haben, es geht auch weiter. Ich weiß von einer Person, die nicht mehr bei uns ist, die hat so schön geübt, weder gut noch schlecht, was denn Paares Antlitz in diesem Augenblick. Und dann kommt dieselbe Person und kotzt mir an. Aber das gibt doch schlechte Menschen. Ja, ich weiß nicht, wen sie gemeint hat. Sicher oder die anderen. Es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur Irrende. Alles kommt aus dem Dharma, aus dem Geist raus, aus der Buddha-Natur heraus. Auch das sogenannte Schlechte. Das, was schädlich ist, ist nur deshalb schädlich, weil unser Ich dazwischen ist. Wenn unser Ich nicht dazwischen ist, dann geht es nicht. Wir haben alle Buddha-Natur, sonst würden wir nicht leben können. Denn der Geist atmet durch den ganzen, der Atem durch den ganzen Körper, mehr oder weniger schlecht oder gut oder so, wie auch immer. Aber alles kommt heraus. Bloß, der kommt dann dazwischen. Man spricht ja auch vom fließenden Wasser, wenn es um den wahren Geist geht. Dann hat er gesagt, ja, das Wasser ist bloß verschmutzt. Und in Paderborn, war 16 war so vorher, weil noch kein sauberes Wasser ist. Er meinte aber mit dem sauberen Wasser und schmutzigen Wasser, dass wir das sind, dass wir das also bloß nicht. Alles Wasser besteht aus H2O, auch die Jauche beim Bauern. Alles, bloß da ist was zwischengekommen, nicht so vermischt. Und das, was vermischt ist, darum geht es, dass wir es mehr oder weniger loswerden. Das geht nicht in einem Session, es geht nicht an einem Tag, aber es geht tatsächlich zu einem großen Maße. Deshalb darf ich nochmal vorlesen den anderen Vers. Wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Schließe deine Sinnespforten und zügle deinen Rededrang. Die Sinnespforten mit Bewertung, gut und schlecht, natürlich müssen wir sehen, besser sehen als vorher, weil wir nicht mehr gut und schlecht sehen. Und zügle deinen Rededrang, dämpfe deinen Eifer und löse deine Wirren, mildere dein Glänzen und werde eins mit dem Staub der Erde. Dies nennt man verborgenes Einssein. Ein ganz schlichter Mensch werden. Derjenige, der, sagen wir mal, was verkehrt ist, die höchste Stufe der Zen erreicht haben sollte, der erkennt sie nicht, dass er Zen macht, sondern nur, dass er wahnsinnig natürlich ist. Wahnsinnig natürlich. Und dann wächst die Güte von selbst. Ja? Das ist nicht so großes Tara wie Päpste und Dalai Lamas und so. Das kann man auch noch machen. Aber beim Dalai Lama habe ich schon erlebt, ich bin ihm nicht gefolgt, aber ich habe mal eine Tagung mitgemacht, vor vielen Jahrzehnten. Da haben die Verbeugung, Schleife und so weiter und alles feierlich. Der Dalai Lama kommt 2000 Leute in Uni oder so im großen Saal. Nicht? Und Thron haben die aufgebaut. Dachte, mein Gott, da kannst du ja gleich nach Rom gehen, in den Vatikan. Und dann schaltet sich raus, da kam einer, ja, das war so ein Spitzbub. Als er auf dem Thron war, wackelte der ganze Thron. Alle haben gelacht. Und die ganze Zeit war der nur vor Humor, hat diesen ganzen Kladderadatsch nur als ein Spiel angesehen. Und so müssen wir sehen, das Ganze als ein Spiel ansehen. Und nicht ich will. Auch zum Beispiel dieser Missionsgedanke. Ich muss alle Menschen retten, ich muss sie alle helfen. Wer sich nicht helfen lassen kann, will, dem kann ich nicht helfen. Aber wenn ich nicht helfen will, das heißt im Nichts tun, dann schaut ein anderer und sagt, oh, interessant, warum ist der so, was macht der so? Oder einer, der in Not ist, sagt, ich kann nicht mehr. Ich sage, das kann ich verstehen. Aber so wie du lebst, geht es nicht. Aber du musst es machen, ich nicht. Ich bin kein Missionar. Ich, das heißt jeder von uns. Nicht? Darf ich weiterlesen? Wer dieses erlangt hat, den berühren weder Zuneigung noch Abneigung, den berühren weder Gewinn noch Verlust, den berühren weder Ehrung noch Missachtung. Darum ist er der edelste Mensch. Im Hinterkopf haben wir immer leicht, manchmal das ganze Leben vielleicht, weiß ich nicht, was denken die anderen von mir? Was denken die anderen von mir? Ich weiß, bei unserer Familie, das war ziemlich chaotisch, weil ich Folgen des Krieges in die Psyche unserer Eltern reingegangen sind, vor allem von unserer Mutter. Aber nach außen waren wir alle klar, rissen wir uns zusammen. Nach dem Motto, die Familie Formschlaf, was denken die anderen von mir? Ja, die gehen sonntags in die Kirche und ich weiß nicht, was alles. Nicht? So ist auch, dass man immer denkt, was denkt der andere von mir? Wenn man wirklich Sinn macht, dann löst man die Wirren. Es ist mir vollkommen egal, was einer von mir denkt. Für mich heißt jeder Feuer von sich. Ne? Weder Zuneigung noch Abneigung. Wenn einer einen nicht leiden macht, dann kann man halt nicht dafür. Dass man, nicht? Das muss das sein Problem ist, nicht mein Problem. Nicht? Das ist sein Problem. Wenn ich davon überzeugt bin, was ich mache, dann mache ich das. Ob der mich deshalb leiden macht oder nicht. Und auch Gefahr ist auch, dass man Lob und Zuneigung. Als Lehrer weiß ich das ganz genau. Die gefährlichsten Schüler waren diejenigen, die dauernd den Lehrer belobigen. Mit dem musst du rechnen, wenn du irgendwas machst, was dir nicht passt, dann machen die jetzt genau das Gegenteil. Dann werden die hässlich zu einem, was das Zeug hält. Das ist wirklich wahnsinnig. Ja? Das hat zuerst der Hanne, natürlich auch eine gute Zensur und so. Ne? Und so, ne? Und dann klappt das nicht. Und dann auf mal ist man der böseste Mensch, immer einordnen. Sein Problem, nicht mein Problem. Aber dafür brauchen wir eine innere Festigkeit. Dafür brauchen wir eine innere Festigkeit. Ja, dass wir nach unserer Überzeugung, nach unserem Herzen leben. Aber solange es großmütig, gutmütig und so weiter ist. Und dann ist doch egal, was die Verwandten von mir denken oder der Chef von mir denkt. Das ist mein Problem. Ne? Ich weiß, unser Chef, der hatte bald geneigt, weil wir waren so schwierig. Einer unserer Chefe, ich bin mit ihnen allen gut ausgekommen, beim einen gab es eine sehr große Schwierigkeit. Der war so, er beschloss, mich nicht mehr zu grüßen. Der ging einfach an mir vorbei. Da habe ich gesagt, den kriege ich. Immer wenn ich ihn auf der Treppe sah, da sage ich, guten Morgen, Herr Direktor. Da waren so und so viele Schüler, da konnte er nicht anders als zu sagen, guten Morgen, Herr Fort. Hat einen guten Spaß gemacht, ne? Ja, so kann man vielleicht ein Problem lösen, ne? Oder Annemarie hat es mal erlebt, bei einem Kirchenmann, da war auch so eine Schwierigkeit. Ich war in so einer Art Gewerkschaftsgruppe von der Kirche und musste Interessen vertreten. Und der Mann von der im Generalvikariat, ein Kleriker, mit dem hatte ich Schwierigkeiten. Nicht nur ich, sondern andere auch. Nicht? Und da war eine Tagung. Und Annemarie wunderte sich, dass wir ganz normal miteinander umgingen. Die sagt, ich sagte, ihr mögt euch nicht. Ich sage, nee, das ist jetzt nicht das Problem. Das ist einer, der mich nicht mag und ich vielleicht auch nicht so gerne, aber wir haben ein anderes Problem, also sind wir ganz nett miteinander. Das heißt, wir gehen ganz objektiv miteinander, also ganz leicht miteinander um. Und nicht immer hinterher, das reicht mir jetzt, das war mein letztes Wort. Ja, so, deshalb hier, sehr schön gesagt. Nämlich, wer dieses erlangt hat, den berühren weder Zuneigung noch Abneigung, den berühren weder Gewinn noch Verlust, den berühren weder Ehrung noch Missachtung. Darum ist er der Edelste in der Welt. Bei Kindern ist das was anderes. Die brauchen eine Mutter, eine Mutti, eine Mama, an der sie sich kuscheln können, von der sie die Babymilch kriegen, die sie tröstet und so weiter und so fort. Und ein Vater, der sie behütet und mit den Kindern spielt und so, was früher die Väter nicht gemacht haben, aber heute, Gott sei Dank, das ist gut. Die müssen wirklich in einer warmen Zone wach werden. Aber wenn wir erwachsen sind, müssen wir aus einer anderen Kraft wärmer werden. Denn wir haben ja auch Enttäuschungen alle erlebt mit unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Lehrern und wer auch alle Vorgesetzten und so. Die anderen waren immer böse auf mich, nicht? Der Chef war böse, die Lehrer, die waren sau und grausam, die Mutter war nervig und so weiter und so fort. Irgendwann dürfen wir uns nicht mehr als Erwachsene nicht, als Kinder und Jugendliche kann man das verstehen. Da muss man helfen, therapeutisch helfen, eine ganze Menge. Und auch bei Erwachsenen, wenn es nötig ist. Aber wenn wir wirklich geheilt werden sollen, man spricht von Therapie, dass wir in unser Wesen einsteigen, und wir Zen machen, ist die höchste Form von Zen, verzeihen, bedingungslos verzeihen. Dann kommt das auf, was man echte Liebe nennt, wenn die Angst vorbei ist. Bist du so freundlich und entführst uns alle wieder draußen auf die Veranda.